zeigt, dass die Gewerkschaft sehr lange nicht bereit war, die Zahlungen von dem Streik aus der Streikkasse zu machen. Ein anderes Beispiel noch aus der Uhrenfabrik Clip. Bei dem fast einem Jahr dauernden Ausstand in dieser Uhrenfabrik haben sich Frauen, die mehr als die Hälfte der Arbeitenden waren, sich stark gegen die Vorherrschaft von ihren männlichen Kollegen müssen durchsetzen, was nur teilweise gelungen ist. Von Anfang an haben sie einen Rückstand aufzuholen gehabt. Sie haben einen geringeren gewerkschaftlichen Organisierungsgrad gehabt, weniger Kampferfahrung in der Fabrik und haben das ganze Gewicht von der Hierarchie getragen. Für sie ist es nicht nur darum gegangen, den Streik zu praktizieren, sondern viele haben auch dabei die Erfahrung gemacht, wie schwierig das war, am Streikgeschehen teilzunehmen und trotzdem nicht abdelegiert zu werden zu Koch- und Putzarbeiten für die männlichen Kollegen. Bei diesen Arbeitskämpfen war auch eine relativ starke Arbeitsteilung vorhanden. Und zwar zwischen politischer Arbeit, zum Beispiel Auftritt an Radio und Fernsehen, was vor allem von Männern gemacht worden ist, und von praktischer Arbeit, zum Beispiel Produktion und Verkauf von Uhren für die finanzielle Sicherung der Streikenden. Auch die Bedienung in den Streikrestaurants, die sie aufgebaut haben, und das Reinigen der besetzten Fabrikräume und so weiter, ist hauptsächlich von Frauen ausgeübt worden. Trotzdem haben sich die Frauen als Persönlichkeiten nicht als Hilfsarbeiterinnen reduzieren lassen. Sie haben die Stärke gesehen, wo sie durch ihre Organisierung gewonnen haben und ihre gemeinsamen Erfahrungen dementsprechend ausgewertet. Ähnliche Beispiele gibt es von der BRD. In Pierburg zum Beispiel ist ein Streik, wo initiiert worden ist, vor allem von ausländischen Frauen, unterstützt von inländischen Frauen, gegen die Leichtlohngruppen, die dort bestanden haben. Also das sind so Lohngruppen, die sehr tief eingestuft waren, erfolgreich durchgeführt wurden. Spezifisch für den Streik war die Art und Weise, wie er geführt worden ist. Durch Verteilung von Rosen und Sandwich am Betriebstor haben sie nach und nach sämtliche Arbeiter und Arbeiterinnen von dieser Fabrik können überzeugen, an ihrem Streik teilzunehmen. Das Traurige daran war, dass sich schlussendlich Ehemänner von streikenden Frauen gemeinsam mit Gewerkschaftsfunktionären gegen den Streik gewehrt haben. Was bei all diesen Beispielen von Frauenkämpfen sehr deutlich geworden ist, ist der Umstand, dass Mobilisierungen nicht vor dem Betrieb aufgehört haben. Das heisst, die Auswirkungen und Kampferfahrungen sind sehr deutlich auch ins Privatleben von diesen Frauen eingedrungen. Sie haben auch dort angefangen, ihre Rechte zu fordern für ein eigenständiges Leben. Dazu bringe ich einfach verschiedene Zitate. Eine Frau, wo in einem Streik dabei war in Frankreich, hat auf die Frage, wie sie ihr Leben sich ohne den Streik vorstellen könnte, geantwortet: Heiraten, Kinder kriegen, Haushalt, Arbeit einige Jahre, dann Schluss. Wir haben verdammt Schwein gehabt, den Streik zu machen. Eine andere hat gesagt über ihre Beziehung, wie sie gelaufen ist nach dem Streik: Wenn wir uns stritten, mein Mann und ich, sagte ich nichts, heulte im Schlafzimmer. Wenn er jetzt schreit, schreie ich doppelt so laut. Wenn er mir eine Ohrfeige gibt, gebe ich ihm zwei. Ich lasse mir nicht mehr auf den Fuß treten, seit wir streikten. Übrigens bereut er jetzt, dass er mir erlaubt hat, den Streik mitzumachen. Er hatte immer die Oberhand, jetzt bestimme ich. Er hat mir sogar gesagt, er will sich scheiden lassen. Ich habe ihm geantwortet: Mach doch, mich interessiert es nicht. Ich weiß heute, dass ich auch ohne ihn leben kann. In Frauenstreiks artikuliert sich die doppelte Unterdrückung von der Frauen. Zum Teil im Betrieb, zum Teil in der Familie. Das hat sich auch ausgedrückt in gewissen Streiks. Zum Beispiel haben im Streik bzw. im Vorspiel zum Streik in Pierburg Frauen einen bezahlten Hausarbeitstag pro Monat gefordert. Ein anderes Beispiel war in Italien, wo Textilarbeiterinnen gestreikt haben und ihren Arbeitstag nach ihren eigenen Bedürfnissen weitergeführt haben. Am Morgen sind sie später gekommen, damit sie Zeit haben, ihre Kinder zur Schule oder in die Krippe zu bringen. Am Mittag haben sie sich Zeit genommen, die Kinder abzuholen und für sie zu kochen. Und für die Kleinsten hat es auch so einen Mini-Kindergarten gegeben. Das waren einfach ein paar Beispiele von vergangenen Frauenkämpfen oder Frauenstreiks. Dass heute noch genau gleich läuft, ist ein Beispiel, das jetzt hier in Zürich läuft, also die Spitalbewegung. Vor gut einem Jahr haben sich Krankenschwestern angefangen, autonom, also das heisst unabhängig von ihren Verbänden, organisieren und Treffen zu machen. Es sind jedes Mal 100 bis 200 Frauen gekommen. Und sie haben ursprünglich angefangen, über sehr zentrale Sachen zu diskutieren. Also zentrale Sachen wie, wir wollen keine weisen Chancen mehr anziehen, wir wollen nicht mehr Schwester genannt werden und so weiter. Wo Gewerkschaften haben angefangen mitzuarbeiten, hat sehr bald angefangen, dass unsere Forderungen auf gewisse Punkte kanalisiert worden sind. Also Punkte wie Lohnforderungen, Arbeitszeitverkürzungen und so weiter. Dazu möchte ich noch sagen, dass zum Beispiel die Arbeitszeitverkürzung von 44 auf 42 Stunden, dass das ein Grund war, wieso die Bewegung überhaupt entstanden ist. Das hat nämlich dazu geführt, dass der Stress im Spital einfach noch zugenommen hat. Also das heisst, die 4 Stunden, die wir sonst einfach offiziell arbeiten würden, die arbeiten wir jetzt einfach meistens inoffiziell als Überzeit. Wir können einfach, wir von der ROS, als wir hoffen, und ich als Beteiligte von der Spitalbewegung, ich versuche mich dafür einzusetzen, dass die Forderungen, die wir ursprünglich hatten, die sehr viel breiter waren und sehr viel deutlicher, dass die gegen den Versuch der Gewerkschaften weiterhin bestehen bleiben können.
Und jetzt ein Sprung zurück in der Geschichte. Ich erzähle von der Gebärstreikdebatte der SPD in Deutschland 1913. Immer wieder wird von Feministinnen aufgezeigt, dass die weibliche Gebärfähigkeit der eigentliche Grund für die Ausbeutung und Unterdrückung der Frau durch das Patriarchat ist. Umgekehrt stellt aber genau diese Gebärfähigkeit ein Potenzial zum Widerstand dar. Was wäre, wenn sich alle Frauen weigern würden, weiterhin Kinder zu bekommen? Um die Jahrhundertwende wurde in den Industrienationen ein Geburtenrückgang festgestellt. Eine Tatsache, die sofort heftigste Diskussionen links wie rechts auslöste. Maßnahmen wurden ergriffen, die den Geburtenrückgang einschränken bzw. Geburten fördern sollten. Der Geburtenrückgang wurde zum Untersuchungsgegenstand gemacht. Es zeigte sich, dass besonders Frauen die Initiative zur Geburtenkontrolle ergriffen. Vor allem Arbeiterinnen, die traditionellerweise sehr viele Kinder hatten und die diese oft unter den schlechtesten Bedingungen gebären und aufziehen mussten. Sie waren nicht mehr bereit, uneingeschränkt weiter Kinder zu gebären. Trotz restriktiven Gesetzen, die die meisten Mittel zur Empfängnisverhütung sowie Abtreibung verboten, sanken die Geburtenziffern weiter. Frauen setzten sich also über staatliche Reglementierungen hinweg, auch wenn ihnen dadurch eine strafrechtliche Verfolgung drohte. Verhütung wickelte sich genauso wie Abtreibung im Geheimen ab. Das bedeutete, dass oft selbstzerstörerische und brutale Methoden zur Empfängnisverhütung zum Frauenalltag gehörten. Frauen versuchten, sich selbst zu helfen, indem sie mit ätzenden Lösungen Unterleibsspülungen vornahmen oder, falls eine Schwangerschaft trotzdem eingetreten war, mit Strick- und Haarnadeln versuchten, eine Abtreibung auszulösen. Eine der wichtigsten Methoden zur Geburtenkontrolle war allerdings die sexuelle Verweigerung. Auch dies ein Tatbestand, der von Gesetzes wegen verboten war. Die Beischlafspflicht in der Ehe sowie die Folgepflicht der Gattin gegenüber ihrem Ehemann waren gesetzlich verankert. Obwohl die Verurteilungen wegen versuchter oder ausgeführter Abtreibung von 411 im Jahre 1900 auf 1755 im Jahre 1914 anstiegen, sich also innerhalb von 14 Jahren vervierfacht hatten, konnte keine abschreckende Wirkung festgestellt werden. Die Dunkelziffern stiegen weiterhin an. Es wurde vermerkt, dass auf 100 Normalgeburten ca. 10 bis 20 Abtreibungen kamen. Diese Feststellung gab Anlass zu einer erneuten Verschärfung der Strafgesetze von bürgerlicher Seite. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD, fiel zwar in den Chor, der den Geburtenrückgang lauthals beklagte und verurteilte, mit ein, hielt aber sozialpolitische Maßnahmen für geeigneter, um den Geburtenrückgang aufzuhalten. Die SPD organisierte Veranstaltungen, um die streikenden Frauen, die oft aus dem sozialdemokratischen Umfeld stammten, zu einem Abbruch des Streikes zu bewegen. Clara Zetkin, die als Sprachrohr für die offizielle Parteiposition auftrat, begründete ihre Absage an die Geburtenkontrolle damit, dass der Gebärstreik die Zahl der Soldaten für die Revolution verringere. Die Arbeiterklasse dürfe nicht vergessen, dass für ihren Befreiungskampf die große Masse von ausschlaggebender Bedeutung sei. Ein Blick in die Geschichte zeige, dass die aufstrebenden Klassen nicht durch ihre Qualität, sondern durch ihre Masse gesiegt hätten. Es sei der Kinderreichtum, der ein gesunder Reichtum gewesen sei. Zitat aus dem Vorwort von 1913. Diese Argumentation vermochte die versammelten Frauen allerdings nicht zu überzeugen. Eine beabsichtigte Resolution gegen den Gebärstreik konnte nicht verabschiedet werden. Damit trat der Konflikt zwischen der Partei und den Frauen zum ersten Mal offen an die Oberfläche. Für die betroffenen Frauen dürfte wohl eher der Kommentar einer anonymen Rednerin zugetroffen haben. Genossin Zetkin hat nicht so recht in die Verhältnisse der Armen hineingesehen. Ich rate, meine Damen, streiken Sie weiter. Allerdings waren die Möglichkeiten für die Frauen, mit ihren Interessen an die Öffentlichkeit zu treten, sehr begrenzt. Anna Wartburg, eine Sozialdemokratin, die den Gebärstreik in der Öffentlichkeit propagierte, wurde wegen einem Lichtbildvortrag über Verhütungsmethoden zu mehreren Monaten Gefängnis verurteilt. Das folgende Zitat, in dem Anna Wartburg unmissverständlich für das Selbstbestimmungsrecht der Frau eintrat, veranlasste die SPD dazu, sich von ihr massiv zu distanzieren. Zitat: Wenn der Staat auch noch so viele Gesetze gegen den Rückgang der Geburten schaffe, es müsse die Frau doch Herrin über ihren eigenen Körper bleiben. Das Recht, sich gegen Geburten zu schützen, stehe ihr selbst gegen den Willen ihres Ehemannes zu. Wir haben bereits gesehen, dass sich die breite Öffentlichkeit, das heißt eine von Männern dominierte Öffentlichkeit, gegen den Gebärstreik wandte und ihn mit verschärften Gesetzen zu unterbinden suchte. Es gab aber auch Männer, meist Sozialdemokraten, die sich für den Gebärstreik aussprachen. Dabei versuchten sie, den Gebärstreik in ein männliches Kampfmittel umzuwandeln. In Artikeln wurde immer wieder vom proletarischen Gebärstreikler gesprochen. Die weibliche Gebärfähigkeit wurde dadurch unsichtbar gemacht und dem Mann der aktive Part in der praktischen Umsetzung des Gebärstreiks zugesprochen. Zudem wurde der Gebärstreik auf ein Kampfmittel für den Sozialismus reduziert. Die sozialdemokratischen Ärzte Bernstein und Moses plädierten für das sogenannte 2-3-Kindersystem. Das kulturelle Niveau könne damit verbessert werden, was eine klügere Durchführung des Klassenkampfes gewährleiste. Diese Art der Argumentation verschleierte den Widerstand von Frauen, der dem Geburtenrückgang zugrunde lag, und entfremdete ihn sehr. Aus der besonderen Unterdrückung und Tabuisierung von weiblichen Widerstandsverhalten ergibt sich die Schwierigkeit, diese Geschichte von Frauen zu rekonstruieren. Da Quellen, die einen direkten Zugang zur Realität von Frauen vermitteln würden, eine große Rarität darstellen. Es würde dem Widerstand der Frauen im Gebärstreik, nicht gerecht werden, wenn wir ihn nur als triumphale Machtdemonstration einordnen würden. Gesetze, Sanktionen, Moral und ärztliche Aktivitäten schaffen und schufen eine gesellschaftliche Realität, in der Frauen sehr oft zu Opfern ihrer Gebärfähigkeit wurden.
Simone Beauvoir sagt, muss ich mich erstmal selbst befreien. Und augenblicklich fühl ich mich unbeschreiblich weiblich, weiblich.
Nach diesen Beispielen von Frauenkämpfen kommen wir zu Beispielen von gewerkschaftlichen Frauenorganisationen. Wie gesagt, läuft im Moment eine Kampagne vom Kaufmännischen Verband, die als Entwicklungsprojekt oder Frauenförderungsprojekt konzipiert worden ist. Das Ziel ist, Frauen zu Selbsthilfe zu ermuntern, sie zu motivieren, ihre unmittelbaren Arbeitsverhältnisse zu verbessern. Mit der gleichen Zielsetzung ist um die Jahrhundertwende in England eine Organisation entstanden, die die gleichen Marken von pragmatischem Feminismus getragen hat. Prägt von der viktorianischen Ideologie und dem Gesellschaftsbild von ihrer Zeit, haben einige bürgerliche Frauen mit sozialistischem Engagement probiert, das Schicksal von Proletarierfrauen zu verbessern. Da sie kein Stimmrecht hatten, haben sie ihre Sachen im Parlament durch Männer vertreten lassen müssen. Die haben dann auch mitbestimmt, wie weit die Frauenpolitik hätte gehen. Zunächst haben sie sich Women's Trade Union League genannt, dann Women's Trade Union Association, die sind am aktivsten gewesen, das heisst ungefähr Frauengewerkschaftsverband, und dann schliesslich Women's Industrial Council, das war eine Art Frauenindustrierat gewesen. Ihre ersten Ziele waren, Gewerkschaften zu gründen und zu propagieren, dann mehr generell und theoretisch sich zu informieren über Arbeitsverhältnisse und Lösungsvorschläge auszuarbeiten und zu verwirklichen. Früher schon haben sie gemerkt, dass Frauen dort am schwersten zu organisieren sind, wo die Fabriken klein sind, Arbeitszeiten unregelmäßig und viel Heimarbeit geleistet wird. Tendenziell sehen unsere Arbeitsplätze heute immer mehr so aus. In einer Schrift von 1903 kommt ihre ideologische Ausrichtung schön zum Ausdruck. Sie propagiert, dass Arbeiterkinder weiterhin Arbeiterberufe lernen, also Hausdienst oder Fabrikarbeit leisten, dass Frauen in Frauenberufen bleiben. Es gibt keinen Versuch, Frauen in Männerberufe anzulernen. Dass man grossen Wert darauf legt, dass Frauen erzogen werden in Hausfrauen- und Mütterarbeit, also auf eine Qualitätsverbesserung von der Reproduktionsarbeit. Und schließlich, dass das Ideal wäre, Frauen ganz zu befreien vom Zwang, zu müssen arbeiten. Bei ihrer Gründung hat sich die Women's Trade Union Association vorgenommen, ihre gesammelten Geldmittel für Propaganda, also hauptsächlich Saalmiete und Flugis, und Lohnkompensation für Frauen, die entlassen worden sind, weil sie Gewerkschaften beitreten haben, zu benutzen. Sie sind explizit dagegen gewesen, die Geldmittel für Streik einzusetzen, da Streik eine radikale proletarische Waffe war und die Unterstützung in der breiten Öffentlichkeit, die sie sich gewünscht haben, torpediert hätte können. Trotzdem haben sie einige Male mitgeholfen bei Streik, so auch in 1890, wo ein Teil der Schokifabrikangestellten in London gestreikt haben. Die Hintergrundgeschichte ist folgende. Eine Mehrheit von Frauen in einer Fabrik haben sich solidarisiert mit einer Mitarbeiterin, die gebüsst worden ist, weil sie Unruhe im Arbeitsraum verursacht haben. Die Frauen sind nach einem Tag Arbeitsniederlegung vor den Toren gestellt worden. Die Women's Trade Union Association hat Wind davon bekommen, einen Streik organisiert, für die Frauen ihre Forderungen formuliert, mit dem Arbeitgeber, das heisst dem Fabrikbesitzer, verhandelt, Geldmittel beschaffen und prominente Sozialisten mobilisiert, wie Mr. John Burns, der nach außen den Streik in politischen Zusammenhang gestellt hat und nach innen geholfen hat, die Frauen zu disziplinieren. Unter anderem hat er es auf sich genommen, Frauen von zwei anderen Fabriken, die dazugekommen sind und aus Solidarität von der Arbeit wollten wegbleiben, wieder zurückzuschicken, nachdem er sie davon überzeugt hat, dass sie der Sache so besser dienen könnten. Auch ist entschieden worden, die einkommende finanzielle Hilfe an den Frauen auszuzahlen in Form von S-Bonds. Diese Vorkehrungen haben dazu geführt, dass der Streik streng begrenzt und diszipliniert geblieben ist. Dass alle Forderungen der Frauen erfüllt worden sind, beweist nur, dass beide Parteien zumindest haben können profitieren von der Vermittlung der Women's Association. Wie weit das damalige Frauenbewusstsein gelangt hat, selber Forderungen durchzusetzen, ist schwer abzuschätzen. Klar ist aber doch, dass die Women's Association sich viel eher mit dem Arbeitgeber oder mit den Arbeitgebern überhaupt und ihre Interessen identifizieren könnten als mit den, oder haben können, als mit den arbeitenden Frauen, denen gegenüber sie eine karitative Haltung eingenommen haben. Mit diesem historischen Beispiel habe ich probiert zu erläutern, dass so eine Kampagne wie die laufende vom KV nichts anderes ist als alter Wein in neue Schläuche.
Holding hands at midnight, 'neath the starry skies. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one boy, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door. Oh, imagine someone who could ask for anything more. Loving ones who loved you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and you can get it. Won't you tell me how? Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how?
Es hat auch in Frankreich eine Zeit lang eine Frauengewerkschaft gegeben. Wobei wir wissen nicht, ob sie die heute noch gibt. Und wir haben auch nicht allzu viele Infos darüber. Die Frauengewerkschaft ist Anfang 1982 entstanden. Am 12. Juni haben sie eine zweite nationale Versammlung einberufen, wo wir ein bisschen wissen, wer teilgenommen hat und so, wobei unsere Infos sind schwach, muss man sagen. Es waren dabei gewesen an dieser Versammlung der Verein von ledigen Müttern, Weiterbildungs- und Umschulungsverein für Frauen, Hausfrauenkollektiv von Italien. Und zudem waren dabei gewesen, aus ganz Frankreich Vertreterinnen von verschiedenen Gewerkschaften, die gegen die linke Regierung, also damals Mitterrand, irgendwie protestiert haben. Und zwar haben sie protestiert, weil die versprochene Aufhebung von Frauenfeindlichkeit ist nicht durchgeführt wurde. Sogar irgendwie ein bisschen rückschrittlich gsi. Zum Beispiel in der Flexibilisierung der Arbeitszeit. Und sie haben auch weitergeführt die Bestrafung von Funktionärinnen von Streiks. Die Forderungen sind für schweizerische Begriffe recht radikal gsi. Sie haben gefordert, keine Teilzeitarbeit für und kein Teilzeitlohn und keine Teilzeitarbeitslosigkeit für Frauen. Arbeitszeitverkürzung von Frauen mit kleinen Kindern und zwar ohne Lohneinbuss. Schaffung von Dienstleistungen, die Frauen von ihren Hausarbeiten entlasten. Dann auch Bevorzugung von Frauen im Beruf und Frauenförderung in der Ausbildung. Sie sind von dem ausgegangen, dass Frauen am meisten für die Gesellschaft leisten.